Der Predigttext für den heutigen Sonntag, Estomie, steht bei Amos 5. Gott spricht: Ich hasse und verachte eure Feste und ich mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Gott schenke euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Liebe Geschwister, was soll ich nur mit diesem Text anfangen? Verfasst von einem zornigen Propheten vor über 2500 Jahren, in einem völlig anderen Land, in einem ganz und gar anderen Leben. Ich bin einigermaßen ratlos und suche in seinem Wüten die Botschaft auch an uns heute. Amos nervt. Er ist ein echter Störenfried. Und genau das habe ich früher als Studentin so sehr an ihm geliebt. Seine harte Kritik an den Zufriedenen und Mächtigen. Sein radikales Eintreten für die Menschen, die unterdrückt an den Rand der Gesellschaft abgedrängt worden waren. Viele Jahrzehnte später bin ich zurückhaltender, nachdenklicher geworden, inzwischen selber in leitenden Strukturen im System, weiß ich, wie schwer es ist, die Verhältnisse wirklich zu verändern und wie mühsam und dennoch notwendig die viel beschworenen kleinen Schritte sind. Vielleicht, und das muss ich mich natürlich auch fragen, bin ich dabei auch ein bisschen korrumpiert von all den Sicherheiten, die mein Leben in dieser Position vorhält. Ich weiß es nicht so genau. Aber eins ist klar, gestern wie heute, Amos nervt. Er ist ein echter Störenfried. Da erleben die Israeliten nach langen, harten Zeiten in Ägypten, in der Wüste, nach mühsamen Kämpfen um das verheißene Land, dort endlich so etwas wie eine Blütezeit. Endlich gibt es so etwas wie Stabilität und Wohlstand, Frieden und die Menschen können ihr Leben leben. Sie feiern regelmäßig ihre Gottesdienste, sie bringen Gott ihre Dankopfer dar, singen und spielen die Lieder ihres Glaubens. Und dann kommt Amos daher und beschimpft sie im Namen Gottes. Er vertraut ihrem Glauben nicht, wirft ihnen vor, dass hier mehr Schein als Sein zelebriert wird und hält alles, was sie tun, für rein äußerlich. Ich hasse eure Feste, zürnt er. Ich kann eure Feiern einfach nicht ausstehen. Eure Opfergaben sind mir zuwider. Ich kann sie nicht mehr sehen. Hört auf mit euren Liedern und mit eurem Hafengeklimper. Erschreckend. Wie ein Schlag ins Gesicht muss das gewesen sein. Das kann doch nicht wahr sein, werden sich die Menschen gefragt haben. Was sollen wir denn noch machen? Was um alles in der Welt will dieser Gott von uns? All die Rituale, die Opfer, die sie in der Zeit der Wüstenwanderung und danach gelernt haben, die Danklieder und Loblieder für ihren Gott, die sie geschrieben hatten, nachdem sie sich endlich niederlassen konnten. Soll das alles nicht sein? Gilt das alles nicht mehr? Was sollen sie tun, um ein Leben im Sinne ihres Gottes zu führen? Gott wird durch Amos, der sich selbst übrigens nicht Prophet nennen lassen wollte, deutlich. Ich glaube euren Festen nicht. Sie sind nicht verbunden mit echtem, tiefen Glauben. Ihr müsst euch verändern, ihr müsst umkehren. Glaube wird nur dann wahrhaftig, wenn er sich in Recht und in Gerechtigkeit verwirklicht. Harte Worte, die treffen und erschüttern. Worte, die nicht niedermachen, sondern die aufrütteln wollen, weil Gott seine Menschen liebt und sie in ein besseres Leben führen will. In ein Leben, das Fülle, ein Platz zum Wohnen, Brot und Wein, Arbeit und Freiheit für alle bereithält. Dieser Amos tritt im 8. Jahrhundert vor Christus ziemlich plötzlich während einer relativ längeren Friedensphase im Norden Israels in Erscheinung. Den Menschen im Land geht es, wie gesagt, soweit ganz gut. Sie haben viel von dem erreicht, wonach ihre Vorfahren sich seit Jahrhunderten gesehnt hatten. Sie regieren ihr eigenes Reich und haben sich darin eingerichtet. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sich das Volk Israel einigermaßen sicher und übersieht dabei doch, dass sich große soziale und ökonomische Veränderungsprozesse ankündigen. Die Expansion der Assyrer, dieses großen und mächtigen Volkes, beginnt sich nämlich bemerkbar zu machen. Sie verändert die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern und hier und da geraten schon einige Sippen in wirtschaftliche Not. In Überschuldung und Schuldknechtschaft ist dann die Folge. Und Amos spürt wohl, dass Israel diesem Druck von außen nach innen auf Dauer nicht standhalten kann. Und so ist das ja mit den Propheten. In Zeiten, in denen alles gut scheint und man zu bequem geworden ist, wirklich aufmerksam auf alle zu achten, gerade in solchen Zeiten treten sie auf, mahnen und legen den Finger in die Wunden ihrer Zeit. Und genauso konfrontiert Amos in diesem Moment das auserwählte Volk mit einer unbequemen Wahrheit. Es reicht nicht. Es reicht nicht, dass es vielen gut geht. Ihr müsst auf alle achten und vor allem darauf, dass niemand unter die Räder gerät, weil euch das Recht egal ist und Gerechtigkeit nur so lange zählt, solange ihr selber davon profitiert. Amos erinnert die Menschen daran, dass Glaube und fürsorgendes Handeln untrennbar miteinander verbunden sind. Schön, dass es euch gut geht, aber wie geht's den anderen, euren Mitmenschen? Sorgt ihr dafür, dass jedem und jeder Einzelnen Recht geschieht? Sorgt ihr auch dafür, dass Gemeinsinn unter den Menschen herrscht und gesellschaftlicher Zusammenhang? Amos ist sich sicher, wer vom Glauben bewegt ist, schaut nicht nur auf sich, sondern auch auf die anderen und sucht Gerechtigkeit. Amos könnte auch gesagt haben, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, Gott droht durch seinen Propheten nicht damit, sein auserwähltes Volk zu verlassen, aber seine Vorstellung von einem gottgewollten Leben und einer gottgewollten Gesellschaftsordnung, sie ist eindeutig. Jeder soll darin zu seinem Recht kommen. Und Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der niemals austrocknet. Und so poetisch, wie sich diese Worte anhören, so gut sollen die Menschen sich auch fühlen. Gesehen und geliebt, mit Gerechtigkeit umhüllt. Verglichen damit sind all die Rituale und Ordnungen nicht so wichtig. Und der Kirchenvater Augustinus formuliert es Jahrhunderte später so einfach wie treffend: Liebe und dann tu, was du willst. Und Amos heute? Ich kann mir vorstellen, dass es in diesen Tagen und Wochen Menschen gibt, die sagen: Ich ertrage eure Gottesdienste nicht. Wie könnt ihr es euch dort so schön machen und singen und beten, so als ob nichts gewesen wäre? Ihr habt gerade in einer Studie bescheinigt bekommen, wie viel sexuelle Gewalt auch in eurer Kirche herrscht. Ihr habt euch berichten lassen müssen davon, wie in eurer Mitte Menschen Schreckliches widerfahren ist. Ihr habt Strukturen ermöglicht, in denen das leicht geschehen konnte. Und ihr müsst euch alle fragen, wie oft habt ihr weggeschaut? Manchmal vielleicht nicht wahrhaben wollen oder sogar verschleiert, was da geschehen ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Menschen so denken, empfinden und verletzt sind, wütend sind, unendlich wütend. Und Amos würde mir das vermutlich direkt hier in diesem Gottesdienst an den Kopf werfen. Alles, was du gerade tust, dein ganzer Gottesdienst, die ganze schöne Liturgie, all die Gesänge und Rituale, was sind sie wert, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass dem Betroffenen Gerechtigkeit widerfährt? Was sind sie wert, wenn ihr nicht gründlich dafür sorgt, dass alles dafür getan wird, dass sexualisierte Gewalt in unseren Räumen nicht mehr möglich ist, dass keine Form des Übergriffs mehr geduldet wird und wir hier eine Kultur entwickeln, die dazu beiträgt, dass wir überall aufmerksam und achtungsvoll miteinander umgehen. Ja, ganz sicher würde er das jetzt fragen, verzweifelt und zornig. Nicht, weil wir ihm egal sind, sondern weil er uns aufrütteln und zur Umkehr bewegen, ja, retten will. Amos ist kein bequemer Zeitgenosse. Aber wenn ich ihn an mich heranlasse, dann schafft er es tatsächlich, den Finger in die Wunde zu legen. Und unsere große Wunde, sie tritt jetzt in dieser Studie zutage, die so viel Schuld und Leid ans Licht bringt. Wir sind aufgewühlt. Die angemessenen Worte zu finden, scheint schier unmöglich. Und wir gehen in uns und können gar nicht anders als handeln. Es ist ein Glück schon viel geschehen in den vergangenen Jahren, aber es reicht nicht. Und manche Wege, die wir beschritten haben, erweisen sich jetzt als falsch. Und das tut weh. Wir schauen erneut auf unsere Präventions- und Schutzgesetze, schulen uns alle wieder und wieder, berufliche wie ehrenamtliche Mitarbeitenden, prüfen, wie wir noch gezielter die Räume eng machen können für Täter, klären auf und reden. Das ist so wichtig, reden und vor allem zuhören. Und dann, was wichtig für uns alle hier ist, dann gilt es für jeden und jede von uns noch feinfühliger darauf zu achten, wie wir miteinander umgehen. Übergriffiges Verhalten, gerade in Worten, geschieht ja andauernd und an allen möglichen Orten, eben auch im Alltag. Nächstenliebe ist kein leerer Begriff. Sie will sich ausdrücken in unseren Gesten, in unseren Worten und in dem, was wir tun. Glaube lebt in Gemeinschaft, ist Zusammenhalt und notfalls auch Zusammenstehen überall da, wo Menschen missachtet, ausgegrenzt und feindlich behandelt werden. Und das zeigt sich erfreulicherweise ja in diesen Wochen auch an vielen Orten in unserem Land. Wenn Menschen auf die Straße gehen und für die Würde eines jeden Menschen ihre Stimme erheben. Wir in Berlin, wir kennen das. Hier gibt es so viele Demonstrationen immer wieder und es kostet ja auch nicht so viel. Aber mich beeindrucken die vielen, vielen Demonstrationen gerade in kleinen Orten, wo es für manche Leute danach auch recht unbequem wird. Ja, wenn Amos jetzt noch einmal eindringlicher fragt, was folgt denn nun aus euren Gebeten und Gottesdiensten? Wo strömt das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach? Dann antworte ich Amos. Amos, wir brechen auf. Wir gehen los, wieder und wieder. Wir versuchen es ernsthaft. Unsere Gottesdienste sind dabei kein bequemer Selbstzweck. Wir brauchen einander, brauchen diese glaubende Gemeinschaft mit ihrer Musik, mit ihren Liedern und Gebeten. Was wir hier suchen, ist Trost, weil unser Leben oft schwierig und zersplittert ist, weil wir uns selber immer wieder im Weg stehen mit unseren Schmerzen und Sorgen, weil wir Gott vergessen in diesen Umdrehungen unseres Alltags. Wir suchen Herzensstärke, Glaubensstärke und vergewissern uns hier miteinander dieser radikalen Botschaft von Gottes bedingungsloser Liebe. Einer Liebe, die uns aufrichtet und unsere Aufmerksamkeit auf unsere Mitmenschen hinrichtet und uns befähigt, großzügig zu teilen und miteinander nach einem guten und gerechten Leben zu suchen. Hier ist der Ort, an dem ich spüre, ich bin nicht allein. Das stärkt mich und gibt mir die Kraft, die ich brauche, um weiterzugehen. Gottesdienst in unseren Breiten ist ja schon längst keine Konvention mehr. Wer hierher kommt, will wirklich etwas. Und so ist ein Gottesdienst ja immer auch so eine Art Tankstelle, eine Kraftquelle. Und wir wissen dabei, der Gottesdienst hier und der Gottesdienst draußen in der Welt, das ist überhaupt nicht zu trennen, hier zu feiern und draußen sich für Menschen einzusetzen, die bedroht werden. Das zu trennen geht gar nicht. Es bleibt immer zusammen. Ja, Gott bleibt bei uns, auch in den großen Niederlagen. Das hat das Volk der Israeliten immer wieder erfahren. Auch damals, nachdem ihr kleines Reich dann tatsächlich von den Assyrern zerstört und die Menschen verschleppt worden waren. Dennoch, der Bund mit Gott hat sich nicht aufgelöst. Es ging und es geht weiter mit dem jüdischen Volk und mit uns Christen und Christinnen, die aus dieser Wurzel stammen. Ja, Amos, wir brechen auf, gehen los, wieder und wieder, und wir versuchen es. Ernsthaft, so sei es. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.